Ja, genau. Ich freue mich, dass ich wieder heute hier sein kann bei euch, mir gemeinsam mit euch Gedanken über Gott und sein Wort machen kann. Und genau, ihr habt es ja schon ziemlich deutlich, auch plastisch hier mitbekommen, was unser Thema heute sein soll, unter Gottes Schirm. Ja, und jetzt die Quizfrage, ich weiß gar nicht, wurde das überhaupt schon gesagt, woher kommt das? Aus der Bibel natürlich, aber wo kommt das aus der Bibel her? Weiß das jemand? Einfach reinrufen. Ah, ein bisschen lauter. Genau, Psalm 91, genau. Und das soll das Thema des heutigen Gottesdienstes sein und dann natürlich auch meiner Predigt. Und genau, ich dachte zu Beginn, weil wir das noch nicht gemacht haben, lese ich noch einmal den Psalm 91. Vielleicht kann die Technik, genau, perfekt, dann könnt ihr auch mitlesen. Genau, also Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor den Schlingen des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten fallen, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Wer er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit einem langen Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Genau, das ist Psalm 91, wie ich finde, ein richtig cooler Psalm. Ist auch oft, finde ich, bei uns Christen so zitiert, gerne mal auf irgendeiner Grußkarte oder, keine Ahnung, irgendein WhatsApp-Bild oder so. Und ja, so habe auch ich meine eigene Geschichte mit dem Psalm 91. Und zwar wurde ich damals als Kind bei uns in der Gemeinde eingesegnet. Ja, genauso wie es hier in der Gemeinde ist, anstelle getauft zu werden, wurden die Kinder einfach gesegnet. Und da wurde ich genau mit diesem Psalm 91 gesegnet. Und ich finde das ein cooler Psalm, um Kinder zu segnen. Deswegen, als Annette zu mir meinte, wollen wir nicht den Gottesdienst, den Einschulungsgottesdienst zum Thema Psalm 91 machen, habe ich mir gedacht, ja, super, das ist eine richtig coole Sache. Das ist richtig cool, Kinder damit zu segnen. Und natürlich auch euch alle Erwachsenen, ja, die euch heute damit beschäftigt, für euch gilt die Zusage ja genauso. Ja, deswegen Psalm 91, ja, ich habe schon die ein oder andere Geschichte damit erlebt und ich dachte, vielleicht zu Beginn starte ich mal mit einer bisschen lustigeren Geschichte zum Psalm 91. Das war vor 3 Jahren, da war ich mit 3 Kumpels zusammen im Urlaub in Marokko und ja, warum auch immer, aus welchem Grund haben wir uns entschieden dazu, Burger essen zu gehen in Marokko. Ja, und nicht nur irgendein Burger, sondern den billigsten Burger der ganzen Stadt, ja, für 3 Euro haben wir den Burger gegessen. War vielleicht nicht ganz so eine gute Idee, ich habe Pasta gegessen tatsächlich. Ja, und dann in der Nacht kam es, wie es kommen musste. Ja, 2 von meinen Kumpels waren übelst am Abkotzen. Also wirklich komplett alles, was in ihrem Magen war, komplett einmal über der Toilettenschüssel entleert. Also richtig, richtig derbe. Und dann wache ich am nächsten Morgen auf, gucke mir die an, denke mir, oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Da war noch ein anderer Kumpel, ja, dem ging es zum Glück noch ganz gut. Und wir haben gesagt, komm, wir machen jetzt ganz entspannt ein Frühstück. Ja, wir können uns das ja gönnen. Und wir haben uns da schön auf unseren Balkon gesetzt. So, die Fenster, die waren offen, die anderen beiden haben uns gehört. Und wir haben da entspannt unser Frühstück gegessen, haben uns da was gegönnt. Und dann haben wir so gesagt, ja komm, wollen wir nicht einfach stille Zeit zusammen machen. Und mein Kumpel schlägt seine Bibel auf und fängt an zu lesen, Psalm 91. Genau, und Psalm 91 haben wir ja schon gehört, ne, fängt ja ganz gut an. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen und so weiter und so weiter. Und er liest und dann kommt er zu der Stelle und mit eigenen Augen wird er sehen, wie er es den Gottlosen heimzahlt. Und dabei guckt er so ganz provokativ zum Fenster rüber, wo die anderen beiden sitzen. War natürlich nur als Spaß gemeint. Ja, das waren keine gottlosen Menschen, keine Angst. Aber ja, war auf jeden Fall ganz lustig in der Situation. Aber noch viel, viel lustiger. Ja, 2 Stunden danach, der Kumpel, der das noch so provokativ rübergerufen hat, ja, war dann mit mir am Strand und meinte am Strand, boah Tim, boah, es geht gar nicht mehr. Und auf einmal beugt er sich da vor allen Leuten am Strand hin und kotzt da den ganzen Strand voll. Das fand ich noch viel, viel lustiger. Genau, das war eine lustige Geschichte zum Psalm 91. Aber ja, es sind nicht nur lustige Geschichten, ich muss auch wirklich ehrlich mit euch sein. Psalm 91 war eine der Bibelstellen, die mich in den letzten Monaten am allermeisten herausgefordert hat. Er hat mich so doll herausgefordert, ja, weil dieser Psalm voller Versprechen ist. Und oft ist es so, wenn ich diese Versprechen lese und mich dann umgucke, ja, in der Welt, wie es aussieht, dann hat es für mich oft den Anschein, als ob diese Versprechen nicht immer gelten, als ob die nicht immer wahr sind. Und das hat mich sehr herausgefordert, fordert mich sogar bis heute immer noch heraus. Ja, und deswegen finde ich dieser Psalm 91 ein spannender Psalm, wo es sich lohnt, dass wir da nochmal tiefer reingucken und gucken, was wir daraus lernen können. Genau, ich habe es ja schon gesagt, ja, Verheißungen sind ein großes Thema in dem Psalm 91. Genau, der ist auch so aufgebaut, ja, die Verse 1 bis 2, die leiten so das Thema des Psalms ein. Ja, es geht um Gottes Schutz, wer unter seinem Schirm steht, ja, darum geht es in diesem Psalm. Und dann die Verse 3 bis 13, die machen das so klar an ganz praktischen Beispielen im Leben. Ja, wie sieht es aus, wenn ich unter Gottes Schutz stehe? Das wird in den Versen 3 bis 13 beschrieben. Und dann die Verse 14 bis 16, das ist mein Lieblingspart von diesem Psalm, da spricht Gott sogar selber. Gott selber fängt an, Verheißungen zu machen, ja, wie er mit demjenigen verfährt, der unter seinem Schutz steht. Also richtig cool, dass Gott da sogar nochmal spricht in diesem Psalm. Ja, genau, und wie ich schon gesagt habe, Versprechen sind für mich da ein großes Thema. Natürlich ist da noch viel, viel mehr drin. Aber auf diesen Punkt der Versprechen wollte ich jetzt ganz gerne eingehen in der Predigt heute. Und ja, Versprechen in der Bibel sind so zahlreich, ja, da könnte ich gar nicht auf alle eingehen. Ja, es gibt Versprechen, die Gott macht an einzelne Menschen. Dann gibt es Versprechen, die Gott macht an Personengruppen, an sein Volk, an alle Gläubigen. Ja, es gibt zahlreiche Bibelstellen dazu und wir könnten uns stundenlang damit beschäftigen. Aber ich habe mir einige besondere Versprechen rausgesucht, die Gott in der Bibel macht. Und zwar sind das Versprechen im Zusammenhang mit Bünden, die Gott geschlossen hat. So ein Bund, ja, das ist irgendwie bei uns heutzutage gar nicht mehr so eine gängige Sache. Ja, ich finde, das beste Beispiel, um so einen Bund zu erklären, den wir auch heutzutage noch bei uns haben, das ist hier die Ehe. Ja, das ist ein Bund, der auch heutzutage noch existiert. Die Ehe unterscheidet sich von einem reinen Vertrag. So ein Vertrag ist für mich immer zwei Partner, die zusammenkommen, sich die Hände schütteln, ja, und irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ja, und ein Bund ist viel, viel mehr als das. So wie in der Ehe, ja, kommen zwei Partner zusammen und entschließen sich, sich eins zu machen in einem bestimmten Punkt und auf ein gemeinsames Ziel hinaus zusammen hinzuarbeiten. Und das ist ein Bund. Und ein wichtiger Teil von Bündnissen, ja, ist, dass jeder Partner seine Verpflichtungen hat. Und mit den Verpflichtungen kommt auch ein Versprechen. Ja, und dieses Versprechen in der Ehe ist das Eheversprechen. Immer wieder ein emotionaler Moment bei so einer Hochzeit. Ja, die Eheversprechen, ganz wichtig. Genau, und genau wie wir Menschen Bündnisse schließen, ja, hat auch Gott sich dazu entschieden, mit bestimmten Personen in der Bibel einen Bund zu schließen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ja, er tut das an mehreren Stellen, aber es gibt insgesamt vier Hauptbündnisse, die Gott in der Bibel schließt. Zum einen ist das mit Noah, mit Abraham, mit Mose, repräsentativ für das Volk Israel und dann letztendlich mit David. Nochmal vielleicht ganz kurz für den Kontext. Ja, was ist bei Noah passiert? Bei Noah war es so, ja, dass die Menschheit komplett verdorben war. Ja, und Gott hat sich, ja, es gab keinen besseren Weg, als den kompletten Reset-Button zu drücken und zu sagen, okay, wir starten komplett nochmal von vorne. Ja, und Noah war der Einzige mit seiner Familie, der das überlebt hat. Und kurz danach schließt Gott einen Bund mit ihm und mit allen anderen Lebewesen, die zu dem Zeitpunkt auf der Erde waren. Und er gibt ihnen dieses Versprechen, nie wieder wird eine solche Flut kommen und die ganze Erde zerstören. Ganz egal, was die Menschen auch machen, ja, wie verdorben sie noch sein werden in Zukunft, nie wieder wird es so eine Flut geben, die komplett alle tötet. Das ist schon ziemlich cool, ja, das ist ein gutes Versprechen, obwohl wir es eigentlich verdient hätten, wird es nicht passieren. Aber das Ganze wird noch viel konkreter und noch viel, viel besser. Denn als nächstes kommt Abraham ins Spiel. Und Abraham wird von Gott selber ausgewählt. Ja, und er verspricht Abraham viele Nachkommen, ja, wirklich viele Nachkommen. So viele, wie es Sand am Meer gibt, wie es Sterne am Himmel gibt. Und die Nachkommen von Abraham, die wiederum sollen zum Segen werden für alle Nationen. Ja, und das ist die Steigerung eigentlich von dem Versprechen für Noah. Bei Noah war es noch, Gott wird die Menschheit verschonen, ja, obwohl sie es eigentlich verdient hätten. Jetzt ist es sogar so, Gott will die Menschheit segnen durch die Familie von Abraham. Und die Geschichte geht weiter. Ja, als nächstes kommen wir zu Mose, oder besser gesagt dem Volk Israel, mit dem Gott einen Bund schließt. Er tut das ja am Berg Sinai, als er dem Volk das Gesetz gibt. Ja, und Mose ist dort auf dem Berg und Gott sagt ihm dieses Versprechen. Er sagt ihm, dass er das Volk Israel erwählt hat, sie in das verheißene Land, was er Abraham schon vorher versprochen hatte, führt. Und in diesem verheißenen Land soll das Volk Israel ja ein heiliges Volk sein, ein Volk von Priestern, ja, also Mittler zwischen Gott und den anderen Nationen. Gott wollte in Israel wohnen und alle Nationen, die nach Israel kommen sollten, sollten gesegnet werden, weil sie dort Gott begegnen. Ja, das ist nochmal eine Steigerung, es wird nochmal konkreter. Und dann ja, der vierte Bund, den Gott schließt, das ist der Bund mit David. Und Gott verspricht David, dass David ein Nachkommen bekommen wird, der König sein wird, auf dem Thron sitzen wird und dessen Königreich niemals zu Ende gehen wird. Sein Königreich wird ein Reich des Friedens sein, ja, und alle Nationen werden gesegnet sein durch diesen kommenden König. Es ist also eine Geschichte, die sich aufbaut, so ein Bild, das immer weiter schärfer wird, ja, und sich immer mehr konkretisiert. Es geht los bei Noah, über Abraham, Mose, bis letztendlich dem Versprechen zu David. Und zu diesem Punkt, ja, sieht das alles richtig cool aus. Ja, wir hören das und denken uns, Hammer, ey Gott, du hast einen richtig guten Plan dir ausgedacht, das sind richtig coole Verheißungen, ey, so gut, lass uns starten. Doch das Problem ist, ja, ab David geht die Geschichte einfach immer weiter bergab. Ja, es gab davor schon so seine Ups und Downs immer wieder in der Geschichte, aber ab David geht es wirklich bergab. Es kommt eine Generation, die schlechter wird als die andere und noch eine Generation, die noch schlechter wird. Und das Ganze steigert sich immer weiter, bis es ein Ausmaß annimmt, das wir uns kaum vorstellen können. Ja, sie waren so verdorben, sowohl die Könige als auch das Volk. Ja. Sie haben genau das getan, was die Völker um sie herum getan haben. Im Prinzip hat jeder mit jedem geschlafen. Ja, es gab keine wirkliche Moral mehr im Volk Israel. Und was ich das krasseste Beispiel eigentlich finde, ja, Teil von diesen Fruchtbarkeitsritualen, war es, dass die Kinder, die dabei entstanden sind, sogar noch anderen Göttern geopfert wurden. Also schon ziemlich krass, was da in Israel passiert ist. Und ein krasser Kontrast zu dem, wie Gott es eigentlich vorhergesehen hatte. Gott hatte Israel dazu bestimmt, dass sie ein heiliges Volk werden, das ihn repräsentiert. Und auf einmal ja, ist Israel kein bisschen anders als die Völker um es herum. Wie soll das jetzt also weitergehen? Ja, was kann passieren? Gott ist ein gerechter Gott und deswegen bekommt Israel auch seine gerechte Strafe. Ja, und die Nachbarvölker, die kommen, fallen über Israel her, plündern es aus und verschleppen die Israeliten. Und die Israeliten sind verstreut in der ganzen Welt, sie sind im Exil. Und das sieht ziemlich düster aus. Ja, es sieht so aus, als ob der ganze Plan gescheitert ist. Das, was so gut klang, ja, worüber wir uns so sehr gefreut haben, scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren. Und genau in dieser Zeit, ja, sind es einige gläubige Israeliten, die anfangen, ein Buch zusammenzustellen. Dieses Buch besteht aus mehreren Hymnen und Liedern und sie sammeln das Buch und es entsteht über einen längeren Zeitraum ein gemeinsames Werk. Es ist dann letztendlich vollendet, nachdem die Israeliten aus dem Exil zurückkommen. Ja, und dieses Buch ist das Buch der Psalmen, in dem auch unser Psalm 91 steht und der das Thema ist. Kann die Technik vielleicht mal weitermachen? Perfekt. Genau, das Buch der Psalmen. Und das Coole ist, das Buch der Psalmen, ja, ist in sich noch einmal unterteilt in Unterbücher. Ja, das bekommt man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so mit. Ja, man sieht das Buch der Psalmen und manche Leute lesen jeden Tag einen Psalm. Das ist cool, kann man viel daraus mitnehmen. Aber trotzdem erzählt das Buch der Psalmen auch eine Geschichte zusammen. Und es ist unterteilt in 5 Bücher, genauso wie die 5 Bücher Mose. Und das erste Buch, ja, da wird letztendlich beschrieben, David, ja, als Abbild für diesen kommenden König, also für diese Verheißung, die David gegeben wurde, wird David als Paradebeispiel rausgestellt. Und dann das zweite Buch, ja, da wird die Sehnsucht nach dem Tempel ausgedrückt. Sehnsucht nach dem Tempel heißt eigentlich, ja, Sehnsucht danach, wieder Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Und es wird wieder ein Ausblick auf das kommende Königreich gegeben. Ja, also das Königreich, sehen wir, ist ein großes Thema im Buch der Psalmen. Und gerade speziell diese Verheißung, ja, hin auf den kommenden König. Das dritte Buch, ja, da wird es jetzt, geht's ins Eingemachte. Ja, das dritte Buch, da wird beschrieben, ja, da kommt das so mit rüber, ja, durch die ganzen Psalmen hindurch, dass dieser Bund von David, den Gott mit David geschlossen hat, gescheitert scheint. Ich habe mal so ein paar Überschriften aus dem dritten Buch rausgesucht. Ja. Psalm 88 zum Beispiel, ein Schrei zu Gott in schwerer Krankheit. Oder Psalm 89, gelten Gottes Zusagen nicht mehr? Ja, das sind krasse Fragen, das sind herausfordernde Fragen. Und wir können es verstehen, gerade in diesem Kontext, in dem sich Israel befand. Sie waren im Exil, ja, und es schien so, als ob komplett alles gescheitert ist. Und genauso habe ich ja auch gesagt, ja, dass dieser Psalm 91 mich persönlich heute immer noch herausfordert. Ja, weil ich lese diesen Psalm und ich sehe diese Verheißung und die Versprechen und ich denke mir, kann das überhaupt sein? Und das ist eine schwere Frage. Und um ehrlich zu sein, habe ich auch keine perfekte Antwort auf diese Frage. Aber ja, ich habe etwas entdeckt, was mir sehr viel Mut macht und das möchte ich gerne mit euch teilen und ich hoffe, ja, dass ihr mir da einstimmen könnt, dass auch euch das Mut macht. Was ich für mich entdeckt habe, ist, dass ein entscheidender Schlüssel ist, den Blick abzuwenden, ja, von den Umständen, wie sie auch immer aussehen mögen, um einen Blick hinzuwenden zu Gott. Das ist die einfachste Lektion überhaupt. Wie laufe ich auf dem Wasser? Indem ich nicht auf die Wellen schaue, sondern meinen Blick richte auf Gott. Haben wir alle in der Kinderstunde gelernt. Also eigentlich theoretisch ganz einfach. Ja, und auch in der Kinderstunde haben wir genau dieses Statement gelernt, ja, Blick abwenden von den Umständen hin zu Gott. Deswegen, glaube ich, muss ich das jetzt auch noch mal ein bisschen mehr erklären, was das jetzt konkret heißt. Wenn wir nochmal zurückgehen, ja, ich hoffe mal, mein Pointer funktioniert. Ah, perfekt, sehr cool. Genau, wenn wir nochmal zurückgehen zu den Bundesverheißungen, die Gott gegeben hat, dann fällt auf, ja, dass keiner von diesen Männern wirklich jemals gesehen hat, dass Gott sein Versprechen, sein Bundesversprechen eingehalten hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja, wenn mir ein Versprechen gegeben wird von einem Freund oder von wem auch immer, dann muss er das nicht sofort einhalten, aber ich wünsche mir schon, dass er irgendwann mal, ja, zumindest zu meinen Lebzeiten, dieses Versprechen einhält, ja, weil sonst wäre es irgendwie ein doofes Versprechen. Bin ich sogar ein Negativbeispiel für, ja, ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, jemand hat Geburtstag und ihr wollt eigentlich ein cooles Geschenk machen, aber ihr seid viel zu spät dran und dann überlegt ihr, oh, was kann ich denn jetzt schenken? Und dann kommt die Idee, ich schreibe einfach auf ein Blatt Papier Gutschein drauf. Und dann ist es der Gutschein, den man dem Freund schenkt. Ja, und genau dazu, ja, zu dieser Notlösung habe ich gegriffen, jetzt im letzten Jahr tatsächlich 4-mal. Und ich muss mich wirklich schämen, ja, ratet mal, wie viele von diesen 4 Gutscheinen eingelöst wurden bisher. 0. Und tut mir leid, Viktor, du bekommst auch noch deine Kajaktour von uns geschenkt. Machen wir noch. Vielleicht nicht diesen Sommer, aber nächsten. Ja, es ist halt einfach doof, ja, wenn jemand ein Versprechen gibt, dann will man ja auch sehen, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Ja, aber bei diesen 4 Männern, bei Noah, okay, Noah hat zu seiner Zeit gesehen, es ist keine Flut mehr gekommen, aber das Versprechen war ja für alle Generationen und das konnte Noah ja gar nicht sehen. Abraham, ja, bekommt das Versprechen von vielen Nachkommen. Er bekommt einen einzigen Sohn, ja, zumindest einer, auf den dieses Versprechen ausgerichtet war. Die anderen lassen wir mal ganz kurz ignoriert. Ja, dieser eine Sohn, Isaak. Und das ist eigentlich, ja, eine ziemlich riskante Sache. Ja, ein Sohn damals, das hätte auch ganz schnell mal so ausgehen können, dass der irgendwie vom Löwen oder so gerissen wird und dann auf einmal nicht mehr da ist. Ja, also ein Sohn, das ist auf keinen Fall, dass Abraham sagen konnte, ja, ich habe voll gesehen, wie Gott 100% dieser Verheißung eingehalten hat. Mose durfte noch nicht mal ins verheißene Land selber reingehen. Und David, ja, David hat vielleicht rausgefunden, dass Absalom nicht derjenige war, von dem Gott gesprochen hatte, der ein ewiges Reich bekommen wird. Ja, und keiner von ihnen hat das so wirklich gesehen. Aber trotzdem, ja, sagt David am Ende seines Lebens, in 2. Samuel 23, Vers 5, da sagt er, ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott, denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Ja, David ist fest davon überzeugt, dass Gott seinen Bund einhalten wird, dass Gott zu seinem Versprechen stehen wird. Ja, er hat einen so festen Glauben daran, das ist für ihn einfach, ja, keine Diskussion. Und noch krasser finde ich eigentlich Abraham, ja, der sogar bereit ist, diesen einen Sohn, den er von Gott bekommen hat, aufzugeben. Das ist für mich so ein krasser, fester Glaube und ein so tiefes Vertrauen in Gott, dass ich mich frage, hey, wie kann das sein, dass die es noch nicht mal mit eigenen Augen sehen mussten, dass Gott sein Versprechen einhält und sie waren trotzdem so überzeugt. Und es wird wahrscheinlich mehrere Gründe gehabt haben, ja, warum das so war, dass sie so einen festen Glauben hatten. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass sie Gott kannten, dass sie so vertraut waren mit ihrem Gott, ja, und deswegen ihr Glaube so groß und so stark war. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für uns in unserem Leben, ja, wenn unser Glaube wachsen soll, dass wir Gott besser kennenlernen müssen. Ja, und wenn ich meine, Gott besser kennenlernen, dann rede ich jetzt nicht unbedingt nur von seiner Natur. Ja, er ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Ich glaube, das kann sogar jeder Nicht-Christ aufzählen, ja, was wir glauben, wie Gott ist. Aber viel, viel entscheidender ist Gottes Wesen, sein Charakter dahinter. Ja, dass wir wirklich wissen können, dass er auch seine Versprechen einhalten wird. Und deswegen, ja, Gottes Charakter ist für mich eine wichtige Sache, mit der ich mich beschäftigen möchte, damit mein Glauben gestärkt wird. Und auch wieder Gottes Charakter, ja, ist schon wieder so ein Thema, was so riesengroß ist und so umfangreich ist. Ich glaube, ja, dazu könnten wir 20 Bibelforen machen und hätten immer noch nicht mal die Hälfte gesagt. Deswegen ist es ziemlich schwer, das jetzt in einer Predigt irgendwie darzustellen. Aber ich glaube, ja, es gibt eine Bibelstelle, die uns eine ganz gute Idee zumindest von dem geben kann, wie Gottes Charakter aussieht. Und zwar ist das eine Bibelstelle, wo Gott sich tatsächlich sogar selber vorstellt. Das ist auch wieder in einer Begegnung mit Mose, zieht Gott an Mose vorbei, ja, und Gott nennt sich dort selber beim Namen, er sagt selber, er beschreibt selber seinen Charakter. Und das finde ich ziemlich cool. Und deswegen lass uns mal diese Bibelstelle lesen. Steht in 2. Mose 34, Verse 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Ich habe einmal für uns markiert, was da diese fünf hauptsächlichen Charaktereigenschaften sind, die Gott selber davon sich nennt. Zum einen ist es die Barmherzigkeit. Und das Wort Barmherzigkeit im Hebräischen ist stark verwandt mit dem Wort für Mutterleib. Ja, und das finde ich ist ein ganz gutes Bild, weil Barmherzigkeit kann auch übersetzt werden mit tiefem Mitgefühl, mit tiefer Liebe. Und ich finde, in keinem Bild, ja, macht sich das so gut bemerkbar wie in so einem Mutterleib, ja, in so einer dicken Kugel, ja, wenn wir so eine schwangere Mutter sehen, ja, dann tut sie alles, um ihr Kind zu schützen. Ja, und das ist wirklich tiefes Mitgefühl, tiefe Liebe. Und das ist so dieser Begriff Barmherzigkeit, was er meint. Und genau das finden wir auch in Psalm 91 wieder. Und zwar, ja, Psalm 91, Vers 4a, also der erste Teil davon. Da heißt es, er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Ja, das ist für mich genau dieses Bild von Barmherzigkeit, ja, was die Bibel malt von Gott, wie er ist. Dass wir unter seinen Flügeln Schutz finden, ja, wie ein Kind bei seiner Mutter Schutz findet. Der nächste Punkt ist, Gott ist gnädig. Ja, und das Wort Gnade, das kann auch bedeuten, Gunst in den Augen von jemandem zu haben. Und es gibt keine größere Gnade, ja, als jemandem Gunst zu zeigen, der es eigentlich überhaupt nicht verdient hätte. Und genau das finden wir auch im Psalm 91, die Verse 7 und 8. Da heißt es, selbst wenn 1.000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Also die Feinde Gottes bekommen ihre gerechte Strafe. Aber wer sind die Feinde Gottes? Eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, dann waren wir ursprünglich mal die Feinde Gottes. Wir hätten eigentlich genauso unsere gerechte Strafe bekommen müssen. Ja, aber jetzt können wir es mit eigenen Augen ansehen. 1.000 werden fallen, 10.000, aber uns trifft es nicht. Obwohl wir es eigentlich verdient hätten. Ja, und da wird für mich die Gnade Gottes sichtbar. Der nächste Punkt ist, Gott ist langsam zum Zorn. Ganz lustig, ja, langsam zum Zorn. Wortwörtlich übersetzt heißt es, Gott hat eine lange Nase. Ja, eigentlich ganz lustig, diese Vorstellung. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich daher, wenn jemand wütend ist, dann kriegt er so einen richtig knallroten Kopf. Ja, und die Nase, die wird dann warm dabei. Und wahrscheinlich, wenn man eine lange Nase hat, dann dauert es lange, bis die Nase warm wird. Ja, und so kann man sich das vorstellen. Ja, Gott ist langsam zum Zorn. Das ist er ja auch wirklich. Ja, unsere Schuld, ja, wir kriegen nicht sofort die gerechte Strafe dafür. Aber ein entscheidender Punkt ist, Gott nennt es, er ist langsam zum Zorn, aber er ist trotzdem zornig. Ja, und das ist auch eine wichtige Charaktereigenschaft Gottes, die wir nicht vernachlässigen sollten, dass Gott auch zornig ist. Und ja, wir haben es eben gerade eigentlich auch gesehen, die Feinde Gottes bekommen dann letztendlich ihre gerechte Strafe ganz am Ende. Ja, Gottes Zorn ist da auch drin in dem Psalm. Nächster Punkt, großer Gnade. Okay, große Gnade, das ist jetzt irgendwie komisch, weil wenn wir gucken, gnädig steht da doch schon. Ja, ist das jetzt einfach doppelt gemoppelt oder was soll das sein? Nein, große Gnade, das ist einfach ein Begriff aus dem Hebräischen, der sich nicht ins Deutsche übersetzen lässt. Der Begriff heißt Chesed und der fasst so mehrere Ideen zusammen. Einerseits ist es dieses Wort der Liebe, was da drin steckt. Dann ist es aber auch das Wort der Großzügigkeit und das bedingungslose Zustehen zu jemandem, dass man zu jemandem hält. Und das ist in dem Begriff Chesed alles mit inbegriffen. Ja, und das sehen wir, finde ich, super schön in dem Teil des Verses, wo Gott sogar selber spricht, wo es heißt, so sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Ja, da wird für mich dieser Begriff Chesed so super sichtbar drin. Ja, es ist Gottes Liebe, die da drin sichtbar wird. Seine Großzügigkeit, ja, dass wir aus der Not herausgeholt werden, aber gleichzeitig auch zu Ehren verschafft werden. Ja, das ist absolut großzügig. Ja, und dann seine Beständigkeit, wie er fest zu uns hält. Ja, wenn wir in Gefahr sind, dann ist er da und holt uns daraus. Genau, ein Begriff, ja, ist jetzt noch übrig geblieben und das ist die Treue. Das Wort Treue ist die Übersetzung für das hebräische Wort Emet. Und Emet, vielleicht klingt das jemandem irgendwie bekannt, ja, das ist ähnlich verwandt mit dem Wort Amen, was wir immer benutzen. Und Amen, direkt übersetzt, bedeutet einfach wahr. Und so kann man auch Emet, Treue, verstehen, dass jemand treu ist, jemand ist wahr, jemand ist wahrhaftig, ja, also auf sein Wort ist Verlass. Und das ist eine Charaktereigenschaft Gottes, die beschrieben wird. Und Psalm 91, Vers 4b diesmal, da heißt es, seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt. Okay, also da sehen wir, die Charaktereigenschaften Gottes, ja, sind in diesem Psalm drin. Und natürlich ist es so, dass die Charaktereigenschaften irgendwie alle zusammengehören und irgendwie auch ineinander verschwimmen. Aber das war ja gar nicht der Punkt. Der Punkt war ursprünglich, ja, dass wir lernen, wegzuschauen von unseren Umständen und hinzuschauen zu unserem Gott. Wer unser Gott ist, ja, und durch die Erkenntnis Gottes soll unser Glaube gestärkt werden. Und genau das passt jetzt auch richtig gut in die Storyline der Psalmen. Ja, das vierte Buch, ja, die Psalmen, so das Thema, was da drin groß wird in diesem vierten Buch der Psalmen, ja, ist eigentlich, dass es darum geht, im Glauben zu leben, dass Gott immer noch König ist. Die Frage davor war ja, wie kann es sein, es scheint alles gescheitert, es scheint alles verloren. Und jetzt heißt es, hey, es geht darum, im Glauben zu leben, dass Gott immer noch der König ist. Und das fünfte Buch, ja, da wird jetzt wieder der Blick auf das Königreich gerichtet. Wie gesagt, ein großes Thema in dem Psalm, aber diesmal im Zusammenhang mit Anbetung. Und das finde ich cool, weil Anbetung, ja, wir müssen uns vorstellen, als das Buch zusammengestellt wurde, haben die Israeliten das noch gar nicht gesehen. Die haben diesen ewigen König noch gar nicht gesehen, die wussten noch gar nicht, wer das war. Und trotzdem haben sie Gott angebetet dafür. Sie haben gesagt, Halleluja. Und genau das haben sie getan. Ja, für viele, viele Generationen haben die gläubigen Juden festgehalten im Glauben daran, dass Gott zu seinen Versprechen hält. Auch wenn sie es nicht gesehen haben und auch wenn es überhaupt nicht danach aussah, die Römer sind gekommen und was noch alles passiert ist in dieser Zeit, haben sie festgehalten an Gott im Glauben. Ja, und dann letztendlich gipfelt das alles in der Erscheinung von Jesus. Jesus kommt in diese Welt, ja, und alles, was geschrieben steht, wird in ihm letztendlich erfüllt. Wir sehen in Jesus so gut Gottes Charakter. Wir sehen seine Barmherzigkeit, sein tiefes Mitgefühl mit den Armen und Schwachen der Gesellschaft. Diejenigen, die von allen anderen ignoriert wurden, um die kümmerte sich Jesus wie eine Mutter, die sich um ihr Baby kümmert. Wir sehen seine Gnädigkeit, dass er Gunst denjenigen erweist, die es überhaupt nicht verdient haben, ja, wie den Zolleinnehmern, wie Zachäus, von dem wir heute gehört haben. Wir sehen seinen Zorn. Ja, ihn packt die Leidenschaft um den Tempel, weil er es nicht mit ansehen kann, was für eine Ungerechtigkeit da in dem Tempel geschieht. Er legt sich mit den Pharisäern an und ist auch da voller Zorn. Wir sehen diesen Begriff Chesed, diese bedingungslose Liebe, die sich selbst aufopfert, sich dazu entscheidet, für uns am Kreuz zu sterben. Er hat sich entschieden, dazu sein Leben zu geben, damit wir leben können. Und letztendlich, ja, sehen wir seine Treue, seine Wahrheit, die Wahrhaftigkeit in der Auferstehung, ja, und wir bezeugen es jedes Jahr an Ostern, Gott ist wahrhaftig auferstanden. Das ist Gottes Charakter, der in der Person von Jesus sichtbar wird. Aber auch die Bündnisse, die Gott geschlossen hat mit den Menschen, sind in der Person von Jesus erfüllt. Sowohl der Teil der Menschen, die Menschen nicht einhalten konnten, wo sie versagt haben, als auch der Teil Gottes. Ja, Jesus ist dieser verheißene König aus der Linie von David. Er ist der Israelit, ja, der das darstellt, was kein Israelit vorher darstellen konnte, einen wahren Hohepriester. Er ist aus dem Volk Israel, ja, wie es in der Verheißung von Abraham war, ja, und er, durch ihn entsteht ein Segen für die gesamte Menschheit. In Jesus, ja, erfüllen sich also all diese Bündnisse. In Jesus sind alle Versprechen erfüllt, sowohl für die Israeliten als auch in unserem eigenen Leben. Und einige von diesen Versprechen, ja, die sehen wir jetzt schon erfüllt. Das können wir mit unseren eigenen Augen ansehen. Ja, wie zum Beispiel der Heilige Geist, Gott selbst ist in uns. Das ist durch Jesus erfüllt, ja, und durch ihn haben wir die Möglichkeit dazu. Und das ist richtig cool und das können wir feiern. Aber auch all die Versprechen, die wir jetzt noch nicht erfüllt sehen, ja. Vielleicht werden wir es irgendwann noch mit eigenen Augen sehen, dass diese Versprechen erfüllt werden. Vielleicht aber auch nicht. Der Punkt ist aber nicht, dass wir danach streben, zu sehen, wie Gott seine Versprechen erfüllt. Sondern der Punkt ist, dass wir danach streben, unseren Gott so gut zu kennen, seinen Charakter, sein Wesen so gut zu kennen, dass unser Glaube so stark ist, dass er durch nichts erschüttert werden kann. Ob wir jetzt sehen, dass Gott die Versprechen einhält in unserem Leben oder nicht. Und letztendlich soll all das dienen, ja, zu seiner Verherrlichung, zu seiner Anbetung. Amen.